Radio 1, das Berlinale Radio, auch wieder in diesem Jahr. Bis 0 Uhr sind wir jeden Abend hier und das geht ja auch noch eine Weile weiter. Also wir haben noch eine ganze Reihe von Filmen, über die wir reden wollen, und wir haben natürlich noch tolle Gäste. Und einer hat jetzt ganz lange gewartet, dafür erstmal ganz herzlichen Dank und nochmal einen herzlichen Beifall bitte für unsere Gastkritikerin, die Autorin Julia Schoch aus Potsdam. Julia, danke, dass du so viel Geduld hattest.
Ja, gerne.
Und du hast dir zwei Filme angesehen, die auch wirklich ins Rennen gehen. Also es gibt ja auch, wie wir gerade gehört haben, Filme außerhalb der Konkurrenz, auch große, wichtige Veranstaltungen. Aber die beiden Sachen, über die wir jetzt reden wollen, die haben auch irgendwelche Chancen für irgendwelche Bären. Gibt ja auch eine ganze Menge. Fangen wir an mit Museo. Das ist ein Film aus Mexiko und zwar ein Debüt von Alonso, ich würde sagen, Ruiz Palacios.
Ich glaube,
klingt gleich viel besser, da fehlt aber eine Ahnung.
Ich glaube, das ist kein Debüt, denn der hat vor 4 Jahren für seinen Erstling hier einen Preis bekommen.
Das war ein Kurzfilm. Also Langspieldebüt. So, ja, genau. Gut, dass du da achtest. Ein langer Film, Spielfilmdebüt und Kurzfilme zählen auch. Völlig richtig. Morgen werden wir übrigens deutsche Kurzfilme hier mal begrüßen. Wir haben extra ein paar Leute mal eingeladen, damit die auch mal richtig hier gewürdigt werden, weil das ist ein ganz wichtiges Element. Dieses Festival. Zurück zum Langspielfilmdebüt Museo, der eine wahre Geschichte erzählt. Und vielleicht, Julia, kannst du mal kurz sagen, was das für... Das ist ein Kriminalfall, der offenbar da stattgefunden hat.
Ja, offenbar eine wahre Geschichte aus den 80ern, wo also im Archäologiemuseum, im Nationalen Archäologiemuseum in Mexico City, der Maya-Schatz gestohlen wird. Also Mission Impossible nur ohne Stunts sozusagen. In den 80ern auch ohne Handys und ohne Technik eigentlich. Und dieser Coup wird von zwei, tja, Jüngelchen, könnte man sagen, Buben, bestritten. Und die rauben das gelingt tatsächlich auf erstaunliche Weise, weil das Museum 2 Wochen zu hat über Weihnachten, also spielt Weihnachten. Und dann nehmen die diesen Schatz und stellen fest, das ist so ein Riesending, das lässt sich überhaupt nicht verkaufen. Also sie finden gar keinen Abnehmer dafür. Und im Grunde ist das die Geschichte eigentlich der Suche, wie sie das wieder loswerden oder was sie überhaupt damit wollen, mit diesem riesen Maya-Schatz.
Ja. Aber es sind so kleinere Gegenstände, eine Maske, Gold, Figürchen und sowas. Gespielt wird übrigens der eine der beiden von wahrscheinlich größten Star überhaupt Mexikos, nämlich von Gael García Bernal, und der andere ist Leonardo Ortigris. Und ich muss dir sagen, ich fand diesen Widerspruch irgendwie so komisch, dass die beiden diesen Bruch total professionell machen. Das ist wirklich so Ocean's 11, also Wahnsinn. Aber mit dem Verkaufen, da stellen sie sich an wie die größten Idioten und glauben tatsächlich, man könnte das verkaufen. Also ich fand, das ging irgendwie nicht so richtig zusammen.
Ja, das stimmt. Aber da vielleicht war das gar nicht die Absicht des Regisseurs. Also ich habe mich auch immer gefragt, was will er eigentlich erzählen? Er erzählt ja auch von so einer Jugend, die gar kein Ziel hat. Die wissen eigentlich nicht, was sie wollen. Eine zentrale Frage für mich war eigentlich im Film, die der Film nicht beantwortet: Warum tun sie das eigentlich? Das ist natürlich die zentrale Frage. Also warum bereiten die seit Jahren offenbar, das muss man dazu sagen, das ist kein spontaner Einfall, sondern seit Jahren warten die auf den einen Tag, an dem sie diesen Bruch da machen können. Und die Frage wird, also der Film bleibt da so ein bisschen schuldig, warum machen die das eigentlich? Und der Regisseur mogelt sich insofern ein bisschen raus, als dass er die Frage selber stellt und am Ende dann so ein bisschen beantwortet mit der etwas laxen Antwort, naja, manche Leute wissen eben nicht, warum sie etwas tun.
Ich fand das auch zu wenig, zumal man darf wirklich nicht vergessen, es ist das Nationalmuseum, es sind Heiligtümer, die Nation trauert auch, das ist schrecklich, das sind wertvolle Dinge, die dann weg sind, und die beiden sind ja extrem sympathisch, also klar, also ich meine... Der Schauspieler, den mag einfach mal jeder. Ne? Also ich fand so, man wusste nicht so richtig, sind sie jetzt Ganoven, sind sie Hochstab, warum machen sie das genau, hast du völlig recht. Und trotzdem habe ich mich ganz gut amüsiert in dem Film, was vielleicht am Rhythmus liegt, auch am Look.
Ja, man bleibt dran. Ne? Also das ist so hat so was Fluffiges, auch wenn es zwischendurch, sagen wir mal, nicht behäbig, aber gemächlicher daherkommt. Also wir verfolgen das in einer realistischen Art und Weise, wie die also in diesem Museum mit dieser Paste das irgendwie rauslösen und diese Masken also alle einsammeln und dann damit losfahren. Also das hat auch eine gewisse Gemächlichkeit. So. Aber das stimmt, der Look ist natürlich, man merkt, dass der Regisseur die 60er Jahre Godard, Truffaut mag. Also als der Film losging, dachte ich, Also wenn das nicht der mexikanische Jean-Pierre Léo ist, also der wirklich genauso daherkommt vom Look und ja auch so klein ist, was im Film sehr häufig erwähnt wird, das ist eigentlich so ein bisschen die Motivation. Auch der wird gehänselt, der wird immer kurzer genannt und seine Familie, alles nur Frauen, die dissen ihn richtig, also wie würde man heute sagen. Und also da fallen schreckliche Worte und man merkt, dass es für ihn so eine Motivation jetzt, sich auch zu beweisen, irgendwie da rauszugehen und so
ein glaub mal ein paar,
zu landen. Irgendwie.
Glaub mal so ein paar Nationalheiligtümer, einfach um das zu kompensieren. Also ich muss dazu sagen, er hat uns auch schon mal besucht im Studio und er ist wirklich winzig klein. Unfassbare Ausstrahlung, also das ist wirklich das Studio, das bebte von seinem Charme und er war auch so freundlich zu jedem dort im Studio. Also es ist eine unglaubliche Persönlichkeit, finde ich, ein toller Star. Und er ist ja jetzt auch gar nicht mehr so ganz jung, aber er kann immer noch so ganz junge Leute spielen. Das ist wie Florian Lukas. Er ist der mexikanische Florian Lukas, kann immer noch so 17-, 18-Jährige spielen. Ich fand die Ausstattung wirklich toll. Man denkt an die großen 60er-Jahre-Dinger. Also das hat Spaß gemacht und es gab auch tolle Ideen. Komm, also als er am Strand zum Beispiel da völlig betrunken, hat die Schätze immer bei sich in seinem Rucksack, sind der Kleine völlig betrunken ist, am Morgen wird er wach und was passiert dann mit diesem? Also es war eine herrliche Szene, fand ich.
Ja, meine Lieblingsszene war eine Schlägerei in einer Bar, die aber eindeutig als Film gezeigt wurde. Das fand ich schön. Das sind so diese Ideen, die ja auch wirklich Truffaut, Godard vor allen Dingen gemacht hat, wo man also als Zuschauer merkt, da rief sogar an einer Stelle, hörte man noch den Regisseur sagen, Action oder Action. Und also das ist toll. Also wenn man, und am Ende hat er ja nicht mal eine Verletzung. Er wird total zusammengeschlagen, aber die nächste Szene ist dann praktisch wieder ein blankes Gesicht, also ganz, ganz unversehrt. Das sind einfach schöne Momente. Er hatte so witzige Ideen, auch ganz am Anfang, als der Kopf so angeschnitten ist und es darum geht, dass der Freund ihm den Zauberwürfel, den er sich auf den Kopf gelegt hat, wie bei Willem Tell, vom Kopf schießen soll, damit sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen.
Und wenn er wirklich schießt, wird er richtig wütend. Was tust du denn hier? Aber es ist auch so, wenn der...
Nouvelle Vague-Elemente, dieses Verspielte, dieses Spielerische, eigentlich im ersten Moment sinnlose, aber dann doch eben so eine jugendbeschreibenden Szenen. Ne?
Ja. Also am Strand übrigens, um das noch aufzulösen, die Figuren, die haben inzwischen sich Kinder geholt und haben so eine Burg gebaut und spielen dann mit diesen Millionen teuren kleinen Tonfigürchen und Goldfiguren und machen da so richtig so Puppentheater mit, weil sie ja nicht wissen, wie teuer das alles ist. Schöner Einfall, er ist allerdings offensichtlich jedem einzelnen Einfall sofort nachgegangen. Wenn man immer eine Idee hatte, hat er die auch verwirklicht. Das tut dem Film manchmal gut, wenn er dann wirklich witzig überbordend ist, aber insgesamt hebelt es dann auch die Erzählung schon etwas aus. Der Film Museo aus Mexiko, beste Ausstattung auf jeden Fall, würde ich sagen. Silberner Bär, wenn es sowas gäbe, gibt es aber nicht. Julia, vielen Dank für die erste Kritik. Ja, wir haben ja eine zweite. Dankeschön.
Und das Beste vom Berlinale Radio gibt es in Wort und Bild auf www.radio1.de.
Ja, bei uns immer noch zu Gast, wirklich sehr tapfer ausharrend bei den vielen Gästen, die wir haben, ist unsere Gastkritikerin heute, die großartige Autorin Julia Schoch, die wir nochmal herzlich begrüßen, dass sie nochmal so einen Energieschub bekommt jetzt, ne, in der letzten Runde. Danke euch. Julia, was mich aber beeindruckt, du schreibst sogar mal alle 2-3 Jahre kommt ein neuer Roman, wie jetzt dieser, und dazwischen dann die Übersetzung, wie im Hotel du Nord, großartige Übersetzung. Hast du da, finde ich, auch einen Preis bekommen?
Ja.
Ja, gab es auch einen Preis für und ein toller Essay ist damit dran über den Autor. Wie schaffst du das dann? Also das ist ja dann eine andere Sprache, nicht nur weil es Französisch ist, sondern auch ein anderer Stil, ein anderes Denken, dann selbst zu schreiben und dich aber gleichzeitig einzuführen in den Autor oder die Autoren, die du übersetzt?
Also manchmal ist eine Pause ganz gut, wenn man ein ganz langes Projekt hat, so wie jetzt dieser Roman. Und man steigt da so für einen Monat aus. Aber normalerweise, also parallel kann ich es nicht machen, das bringt einen zu sehr raus. Also ich lege das immer, wenn ich fertig bin mit meinem eigenen Schreiben, kommen die Übersetzungen in die Pause. Das hält mich am Schreibtisch auch, ja.
Du hast als Romanistin natürlich ein Faible für Frankreich. Das hattest du aber auch früher, denke ich mir, schon, auch in der DDR schon. Also das war so ein Sehnsuchtsort auch für dich?
Ja, klar, für viele war das ja so ein Traumland. Was hat man sich für Vorstellungen gemacht? Ne? Also Paris, die Kunst, der Film, Kultur, klar. Aber das war ja auch so eine Chimäre, also die dann...
Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, so eine Städte kann es gar nicht geben, wie die uns vorgestellt haben im Osten. Also das ist ganz logisch. Die Ernüchterung stellt sich sogar manchmal ein, auch in deinem Roman übrigens, nicht? Ein Pärchen fährt er dann so hin nach der Wende, lange nach der Wende. Und dieses Kapitel ist einerseits eine Hommage an Paris, aber es ist auch eine gewisse Enttäuschung?
Nö, Enttäuschung nicht. Es ist ja immer eine Reise wert, diese Stadt, immer noch. Aber es ist so die Frage, also was mit diesem Vermächtnis ist, was sie sich selber da aufgebaut haben in Paris. Also die leben ja über den Film auch, die haben alles Mögliche gesehen. Da hat das auch für mich übrigens angefangen, also dass man so dreimal am Tag ins Kino gegangen ist. Irgendwie morgens 9.30 Uhr ging's los, kann man jetzt immer noch machen da. Und die Hauptfigur fragt sich eigentlich, was machen wir jetzt damit? Also mit diesem, mit unserem Museum, mit unserem eigenen Museum unseres Lebens. So. Aber das ist eher jetzt ein persönliches Problem von denen und kein Problem von Paris.
Aber grundsätzlich ist es schon etwas, was alle Figuren antreibt. Das nicht alle sind in Paris, aber eben die Frage, was machen wir mit unseren Erfahrungen? Die Erfahrungen sind aus der DDR, da waren sie sehr jung. Wendeerfahrung, wird die abgerufen, diese Erfahrung? Brauchen wir die? Braucht man überhaupt Erfahrungen oder Erinnerungen? Ich denke, das ist fast, für mich ist das ein zentraler Punkt in deinem Roman.
Ja, wichtig war auch, dass ich so eine Art Gerechtigkeit eigentlich walten lasse. Also, dass ich nicht Daumen hoch, Daumen runter mache, sondern dass jeder der Figuren hat ja einen eigenen Bezug zu dieser Vergangenheit. Also, manche flüchten davor, aber manche gehen auch bewusst darauf wieder zu, auf ihre eigene Vergangenheit und wollen die auch kultivieren oder retten oder was davon noch übrig ist. Also die reagieren ja eigentlich alle sehr unterschiedlich auf diese Vergangenheit, und dass aber daraus eigentlich so ein Panorama entsteht und man nicht sagen kann, ist das jetzt, sind wir geschlagen mit dieser Vergangenheit oder ist es eben ein Segen? Das würde jeder anders beantworten. Also,
Schöne Seelen und Komplizen ist übrigens ein Sartre-Zitat, um das auch hier zu enthüllen, was jetzt bei dir nicht weiter überraschend ist. Als frankophile Autorin ein Buch erschienen im Piper Verlag, das ich Ihnen wirklich empfehlen möchte. Es sind mehrere Stimmen, es ist ein Konzert der Stimmen, ein Teppich, so könnte man es vielleicht auch beschreiben. Auf jeden Fall eine Konfrontation von Vergangenheit und heutiger Erfahrung. Und damit, wir haben uns jetzt so etwas rangemogelt, was lange, lange noch nicht. Wir reden jetzt über den Film Touch Me Not, und zwar im Wettbewerb der Berlinale von Adina Pintili, eine rumänische Künstlerin, die also auch Videokünstlerin ist, bildende Künstlerin, ganz offensichtlich nicht verwandt ist mit dem anderen berühmten Pintili. Das ist eine Legende des rumänischen Kinos. Nein, sie ist einfach Adina Pintili, und Touch Me Not könnte man vielleicht beschreiben als eine lange Beobachtung erotischer Therapie. Also ja, beschreib uns diesen Film bitte.
Ja, es ist eine Art Film-Essay, könnte man sagen. Die Autorin oder Regisseurin nimmt sich selbst ja auch mit hinein. Es ist eine Suche zum Thema Intimität. Es geht um vor allen Dingen zwei Hauptpersonen, die offenbar nicht berühren können und auch nicht berührt werden wollen. Nicht im metaphorischen Sinne, sondern ganz konkret körperlich. Und sie begibt sich eigentlich auf die Suche, geht mit diesen Figuren durch verschiedene Therapiesituationen, um herauszufinden, wie das zu lösen ist oder zu welchem Punkt das eigentlich kommt am Ende. Also ob es überhaupt zu lösen ist und was auch die Ursachen vielleicht sind. Das klingt nur an, also man kann es nur erahnen, dass das zumindest bei der Frau, es geht um eine ungefähr 50-jährige Frau und einen Mann, dass dahinter also eine Missbrauchsgeschichte steht. Das muss man stark annehmen, weil es um einen Vater geht, der dann am Ende im Krankenhaus liegt und von ihr, ja, sie nimmt auf eine Weise Abschied, indem sie einfach geht und dort auch noch eine Platte zerbricht, also das Band auch zerbricht zwischen denen.
Also es ist eine interessante Mischung, finde ich, aus im Schauspielern. Also diese Frau, von der du sprichst, ist Laura Benson, die hat auch bei Gefährliche Liebschaft mitgespielt, also die Schauspielerin, oder Thomas Lemarkis, ganz tolles Gesicht, nicht dieses völlig haarlose Gesicht, den kennen Sie vielleicht aus Neu Albi Neu, das ist ein isländischer Schauspieler, auch durchaus ein internationaler Star. Und dann gibt es Menschen wie diesen körperbehinderten jungen Mann, der also ganz offen über seine Sexualität und seine Leidenschaft redet. Das sind also echte Menschen, und diese Verbindung, für mich hat das übrigens funktioniert. Also ich hatte dann nie das Gefühl eines Bruchs. Im Gegenteil, es ist ein großer Diskurs für mich gewesen.
Ja, sie schneidet das ja dagegen, ne? Also er bezeichnet sich ja selber auch als schwerstbehindert, der eigentlich eine freiere Sexualität leben kann und damit auch cooler umgeht als die, die wir als vermeintlich normal ansehen. Diese Menschen, die eigentlich im Alltag jetzt erstmal körperlich nicht auffallen, aber sehr viel größere Probleme haben, weil das Trauma irgendwie innen ist und bewältigt werden muss, wie auch immer.
Der Film ist sehr stylisch, denkt man jetzt vielleicht gar nicht, aber es ist sehr inszeniert. Die Farben ist alles sehr steril, weiß. Hinten, wenn irgendwas steht, eine Flasche, also ist die immer blau, fast immer schwarz. Also es sind starke Kontraste. Stylisch inszeniert, gleichzeitig hat er natürlich auch eine sehr große Unverblümtheit, was das Erotische betrifft. Es gibt aber nie den Akt, den eigentlichen Akt, weil das wahrscheinlich auch gar nicht geht in dieser Erzählung. Wie hast du den Film jetzt insgesamt empfunden? Hat er dich berührt? Hat er dich beschäftigt?
Ja,
Sag's uns.
Also ich hatte an vielen Stellen auch, habe ich Reserven, sage ich mal so. Weil man wird praktisch von der Regisseurin gezwungen, in diese Therapiesituation mit hineinzugehen, die ich auch zum Teil fragwürdig finde, diese Therapieansätze, Körpertherapieansätze. Und man ist quasi, man wird da so mit hineingezwungen in diese Situation. Und das finde ich ganz schön übergriffig an vielen Stellen, weil nichts ist so intim und auch privat wie eine Therapie. Und ich fand das interessant, dass mir nochmal aufgegangen ist, dass man eigentlich wenig erfährt, wenn man bei so einer Therapiesitzung dabei ist, über denjenigen. Für denjenigen selbst ist das natürlich sehr wichtig und zentral und fördert das Trauma vielleicht. Weiß man ja auch nicht genau, macht der Film nicht klar zutage. Aber als Zuschauer ist das eigentlich nicht so dankbar. Also dass mich hätte viel mehr interessiert, was diese Frau sonst noch im Leben eigentlich getan hat. Man erfährt nichts. Also man sieht auch nicht, in welchem Land das spielt, oder man sieht keine Außenräume. Es handelt sich nur um Innenräume, die auch nicht weiter detailliert sind. Also eigentlich, wie du sagst, sterile weiße Wände. Wie so eine Art neutraler Raum für eine Intimität. Das finde ich schwierig, weil natürlich zu jeder Person, auch Personen mit Traumata, haben natürlich noch eine andere Geschichte. Und dieses Trauma ist ja nur eingelagert. Wenn ich mir aber nur diese Therapiesitzung ansehen muss, wo also sehr häufig gefragt wird, wie fühlst du dich jetzt und was empfindest du jetzt und was fühlst du jetzt, finde ich das sehr fast, es hat was von Indiskretion auch und von Übergriffigkeit, was eigentlich niemanden zu interessieren hat, finde ich. Also das ist ja die Frage, warum stellt man das aus für die Zuschauer? Warum werde ich damit hineingezwungen?
Das ist aber nicht nur Therapiesitzung, wir sind auch zweimal im Zwingerclub und zwar in so einem Sadomaso-Club. Also es wird auch was gezeigt und ich fand das jetzt etwas zu viel manchmal. Ich hatte es dann auch schon verstanden, einmal hätte mir genügt. Aber insgesamt ist das ein großes Experiment. Und diese Verbindung also von Laienschauspielern, von echten Menschen, von richtigen Schauspielern wiederum, aber eben auch von einer Poesie. Der Film hat eine merkwürdig poetische Haltung, auch poetische Texte, die gar nicht immer unbedingt aus der Realität kommen, hatte was Beunruhigendes und was Flirrendes, was ich interessant finde. Und offenbar ist das ein größeres Projekt, was auch noch weitergeht. Also seit 5 Jahren daran gearbeitet und es wird weitere Filme geben, die dann vielleicht ineinander greifen. Also wir werden vielleicht mal in ein paar Jahren so einen ganzen Zyklus sehen. Nehmen wir uns einen ganzen Tag für Zeit. Morgen kommt sie erstmal, dann kann man danach fragen. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten zu diesem Film. Touch Me Not, also berühre mich nicht. Auf jeden Fall, Laura Benson hat mich sehr beeindruckt, auch mit nicht nur ihrer Nacktheit, sondern wirklich sich zu entblößen, ihre gesamte Seele uns auszubreiten, soweit wie das in diesem Film möglich ist. Herzlichen Dank. Julia Schoch war unsere Gastkritikerin, fährt jetzt zurück nach Potsdam, schreibt das nächste Buch, übersetzt was oder was läuft gerade?
Genau. Also ich wollte ja immer mal meine Autobiografie in Filmen schreiben, ja, wie du weißt.
Genau. Mach das mal.
Was ja gleichzeitig eine Kollektivgeschichte wäre. Ja. Ja.
Bist du sofort eingeladen. Bist du sofort bei 12 Uhr mittags. Wir warten drauf.
Mach ich das ja nur.
Julia Schoch war unsere tolle Gastkritikerin. Ganz lieben Dank dir. Dankeschön.